Katharina Thoma, Sie geben als Opernregisseurin in Köln Ihr Regiedebüt. Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss ist allerdings kein leichter Regiebrocken. Es geht um eine rätselhafte Geschichte, genauer um den Schatten, der kulturhistorisch auch ein Symbol für die Fruchtbarkeit ist. Der Schatten im Sinne einer Verlängerung der eigenen Person über sich hinaus. Eine Frau, die nie einen Schatten hatte, muss einen bekommen. Es ist die Kaiserin, ehemals eine Geistertochter, die Geisterwelt aber verlassen hat. Wenn sie jetzt nicht einen Schatten bekommt, also ein Kind, dann holt die Geisterwelt sie zurück und ihr Mann, der Kaiser, wird versteinert. Ein Falke verkündet die Galgenfrist von 3 Tagen. Was fasziniert Sie an der seltsamen Frauengeschichte?
Mich fasziniert eigentlich eine Deutung aus unserem Geist. Also es ist einfach ganz stark geprägt von patriarchalischen Strukturen und einige von den verhandelten Dingen in dem Stück sind für uns auch, muss ich sagen, relativ unerträglich. Also diese Auflage, ein Kind bekommen zu sollen, das ist eigentlich eine Instrumentalisierung dieses Vorgangs. Es ist auch ein unglaublicher Übergriff, dieses allerpersönlichste, allerinnerlichste, was eine Frau für sich entscheiden oder ablehnen kann, abzugeben in fremde Hände. Gut, es ist ein Märchenstoff. Ich glaube, man muss jetzt nicht alles wortwörtlich nehmen, aber die grundsätzliche Drucksituation und die Bevormundung, die in diesem Stück vorkommt, die sehe ich halt in der Vergangenheit schon in vielen Frauenbiografien. Und wenn man das dann so auf dem Silbertablett vor sich liegen hat, dann findet man auch sehr viele Stellen, wo man ganz stark anderer Meinung ist und eine andere Haltung hat und das natürlich dann auch auf die Bühne bringen kann. Allerdings bei aller Drastik in dem Stoff glaube ich, man kann es immer noch ein bisschen als Märchenstoff behandeln. Eine klare Haltung dazu, ja. Ich glaube, man muss es nicht zertrümmern oder zerschmettern, weil es eben sehr symbolisch ist.
Es gibt ja auch noch eine Frau, die sozusagen der Gegenpart ist, die Färberin, die ja keine Kinder will. Und deswegen will die Kaiserin ja genau ihr den Schatten abkaufen. Und dann gibt es ja noch die Amme der Kaiserin, die eine Mittlerin zu der Geisterwelt ist. Also wir haben ja eigentlich alle Frauenklischees da drin, madonnenhaft bis Hexe. Wie versuchen Sie denn, diese Klischees oder Symbolfrauen zu Fleisch und Blut auf der Bühne zu verhelfen?
Es ist nicht ganz richtig, dass die Färberin keine Kinder will. Es wird auch sehr ausführlich verhandelt in der ersten Szene, die sie mit ihrem Mann hat. Die sind unglücklich darüber, dass sie seit 2,5 Jahren verheiratet noch keine Kinder haben. Und obwohl es noch jetzt nicht eine wahnsinnig lange Zeit ist, haben sie, also vor allen Dingen die Färberin, die Hoffnung schon ein Stück weit aufgegeben. Der Färber Barak nicht, aber bei ihr merkt man eigentlich ganz viel Unglück über diese Situation. Und deswegen ist es leicht, sie umzuleiten sozusagen von diesem Wunsch weg, den sie eigentlich hat und in sich trägt, zu einer Alternative im Leben. Außerdem ist dieses Leben ganz stark geprägt von Armut und Elend. Die Färberin wird in diesem Haus nicht so wirklich wahrgenommen und ernst genommen. Es gibt noch 3 behinderte Brüder von Barak, die auch dort leben, für die er sorgt. Und die Färberin kämpft ganz stark um Wahrnehmung und darum, ernst genommen zu werden.
Das ist ja ein richtiges Sozialdrama.
Absolut,
ne?
Absolut, das ist ein Sozialdrama. Und dass sie dann diesen Schritt geht und sagt, abtue ich von meinem Leibe die Kinder, die Nichtgeborenen, das ist ein großer Skandal in den Ohren dieser Menschen. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Das habe ich persönlich selber auch noch erlebt als junges Mädchen, als junge Frau. Wenn ich gesagt habe, mein Plan ist, keine Kinder zu kriegen. Ich fühle nicht dieses Bedürfnis. Ich fühle das Bedürfnis, mich in meiner Arbeit zu verwirklichen. Und das einfach, weil mich das sehr glücklich macht. Und das andere habe ich für mich nicht so gesehen. Aber ich bin zum Teil massiv angegriffen worden dafür. Und genau das ist in diesem Stück eben auch. Also antiquiert ist das leider nicht. Und je nachdem, in welcher Gesellschaftsschicht man unterwegs ist, ist das nach wie vor ein Thema.
Wie bringen Sie es denn jetzt auf die Bühne? Sind da wirklich Frauen von heute, die dann um ihre Selbstbestimmung kämpfen?
Ja, das will ich doch hoffen, dass sich das so lesen lässt und dass das für die Zuschauer und Zuschauerinnen deutlich wird. Sie haben gerade angesprochen, es gibt diese dritte Frauenfigur, die Amme. Die ist ganz zentral in ihrer Mittlerfunktion und auch in ihrem Hadern mit dieser Menschenwelt. Dabei ist sie, glaube ich, selbst aus der Menschenwelt. Es ist nicht so ganz klar, wirft diese Amme zum Beispiel einen Schatten? Aus welchem Reich kommt sie eigentlich? Mir kommt es vor wie so ein Emporkömmling in dem Geisterreich und sie darf eben diese Kaiserin betreuen, die ist für sie wie ein Kinderersatz. Daraus entsteht das Paradox, dass sie anderen Frauen das abspricht oder sie davon überzeugen möchte, auf die Mutterschaft zu verzichten. Und selber erlebt sie mit der Kaiserin als Ziehtochter ein großes Mutterglück. Und es ist eine ganz drastische Situation, wenn die Kaiserin merkt, sie geht einen anderen Weg, sie muss sich emanzipieren, sie wird erwachsen und sie sagt sich von der Amme los. Für die Amme ist das ein schrecklicher Moment, wie wenn das eigene Kind einen verleugnet, einen verlässt. Also es ist eine ganz vielschichtige Situation, die sich da abbildet. Und das finde ich eben so spannend. Und wir haben da auch drei sehr starke Darstellerinnen. Also wir haben drei wirklich starke Weiber auf der Bühne stehen, die dieses Stück unter sich verhandeln, die auch die bei weitem meiste Textmasse zu bewältigen haben. Insofern sehe ich es als ein Frauenstück. Und andererseits wiederum arbeiten sich diese drei Frauen ab an Dogmen und Regeln und Auflagen, die aus einer Männerwelt kommen. Also paradox, wo man hinschaut. Ne?
Ja, und auch schon ja, und mit realem Bezug. Es gibt ja auch die Deutungen, dass die Kaiserin den Schatten eigentlich braucht, weil die Beziehung zu ihrem Mann gestört ist. Sie ist ja auch nicht ganz freiwillig Menschin geworden. Sie wurde ja erjagt von ihrem Kaiser als Gazelle und musste dann Mensch werden. Kommen wir ganz kurz noch mal auch auf die Männer. Es gibt zwei Männer, also den Barak und den Färbermann und eben den Kaiser. Wie kommen die denn weg in diesem Drama, in dieser Parabel, so muss man ja sagen?
Der Kaiser ist schwer zu fassen, aber wenn man ihn sich genauer anguckt, dann ist diese Versteinerung eigentlich eine psychologische Ausdeutung seiner Kommunikationsstörung. Der hat die Kaiserin erjagt, wie Sie richtig sagen. Also es ist ein total gewaltsamer Vorgang. Der hat ihr quasi schon das Messer an den Leib gehalten und dann hat sie sich plötzlich in eine Frau verwandelt. Und dann sprechen beide im Stück mit großer Hingabe von der Trunkenheit der ersten Stunde. Also was auch immer da sofort im ersten Moment passiert ist, es ist nicht von der Kaiserin negativ besetzt. Was man sich ganz schwer vorstellen kann, wenn man sich die Situation vor Augen führt. Ne? Also da ist es auch rätselhaft.
Wie lösen Sie das denn als Regisseurin? Ich meine, so einen Moment, da wird eine Frau, ich sag mal, vergewaltigt und dann ist sie nett und lieb. Wie stellt man das denn dar?
Ich glaube, es gibt sehr abgründige Facetten von Beziehungen und von Faszinationen. Ich stelle es dar, indem ich dem Kaiser, wenn er über die Situation berichtet, das tut er in seiner ersten Szene, rekapituliert er all das noch einmal, dass ich ihn da als sehr gewalttätigen Menschen zeige, einen Waffennarr, der da mit der gewetzten Klinge steht und die Situation nochmal für sich durchlebt. Und die Amme, die daneben steht und sich das anguckt und sagt, um Gottes Willen. Und für die Kaiserin gibt es einen Moment, da geht es eigentlich über ein Symbol, etwas, was dem Kaiser gehört, seine Handschuhe, die wandern ein bisschen durch das Stück. Es gibt nämlich noch eine Situation, da fühlt er sich von ihr hintergangen. Sie geht eigene Wege, sie geht für 3 Tage zu den Menschen und sie sagt ihm, sie würde im Falknerhaus einfach sich 3 Tage zurückziehen. Und er stellt fest, die kommt von irgendwoher, die ist irgendwo gewesen, hat ihm nicht gesagt, wo sie war. Totale Eifersucht und totale Konsequenz, da muss sie sterben. Also auch schon ein Wahnsinn, der Femizid ist also auch präsent im Stück. Und dann ist er aber nicht in der Lage, dieses Urteil, dieses Verdikt selbst umzusetzen. Da beginnt eigentlich schon seine Menschwerdung. Es ist ein Schwächevorgang, aber es ist auch ein Akt der Menschwerdung. Und dabei zieht er seine Handschuhe aus. Es ist, als ob er ihr wirklich an die Gurgel gehen möchte. Und sie findet später die Handschuhe. Und das ist etwas, was sie verbindet mit ihrem Mann. Das ist ja eigentlich schon wieder in einer anderen Welt, aber das wandert so ein bisschen zwischen den Welten hin und her. Und da sieht man, dass sie nachvollzieht die Nähe, die Begegnungen, die sie mit dem Kaiser hatte. Und da sieht man eine Ambivalenz. Auch wiederum hoffe ich, weil wir können natürlich als Regisseur und Regisseurinnen nur versuchen, die Dinge klarzumachen. Man sitzt dann auch oft noch in den Endproben und merkt, das liest sich nicht, man muss es nochmal anders akzentuieren. Genau. Also es liest sich nicht, ist so ein Ausdruck, den ich von älteren Regisseuren gehört habe, als ich selber anfing, Assistenzen zu machen, als ich von diesen Leuten gelernt habe. Und das ist tatsächlich ein Begriff, der das trifft. Also.